an. Dabei sind am frühen Morgen iranische Raketen in mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Es soll Tote und Verletzte geben. Unmittelbar davor hat Israel wieder Ziele im Iran angegriffen. Unser Korrespondent für den Iran, Benjamin Weber.
Der Chef des Geheimdienstes der iranischen Revolutionsgarden, Qassemi, und sein Stellvertreter seien am Abend bei israelischen Angriffen getötet worden. Das meldet die Nachrichtenagentur Tasnim. Nach iranischen Angaben seien auch Behörden und staatliche Einrichtungen angegriffen worden, etwa das Ölministerium und die Polizeidirektion in der Hauptstadt Teheran. In der vierten Nacht in Folge mit Angriffen auf iranische Militär- und Atomanlagen hat Israel außerdem den Flughafen der Stadt Mashhad ins Visier genommen und damit zum ersten Mal weit im Osten des Landes angegriffen. Iranischen Angaben zufolge sind seit Beginn der Angriffe über 220 Menschen getötet worden und über 1200 verletzt. 90% davon seien Zivilisten, heißt es.
Die Eskalation im Nahostkonflikt wird auch Thema beim G7-Gipfel in Kanada sein. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute für 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist schon in Kananaskis in den Rocky Mountains. Für ihn zählen auch die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs und der Zollkonflikt mit den USA zu den zentralen Themen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Außerdem sind Staats- und Regierungschefs weiterer Länder als Gäste dabei, unter anderem aus Indonesien, Brasilien und Mexiko. Brandenburgs Innenminister Wilke hat den Angriff auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt verurteilt. Wilke sagte, wer Menschen auf einem Familien- und Kinderfest angreife, bewege sich weit außerhalb dessen, was man akzeptieren könne. Tobias Mück, RBB 24.
Innenminister Wilke hat auch betont, dass in Brandenburg jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung habe, sowie darauf, Demonstrationen und Versammlungen abzuhalten. Wenn man das nicht mehr gefahrlos machen könne, gehe das alle im Land an. Deswegen müsse man sich gegen solche Angriffe wehren. Gestern hatte etwa ein Dutzend teils vermummter Angreifer die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt attackiert. Sie griffen Teilnehmer des Festes mit Fäusten und Holzlatten an. 2 Menschen wurden leicht verletzt. Die Angreifer konnten nach Angaben der Polizei unerkannt fliehen. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen des Angriffs. Hinweise nimmt jede Polizeiwache entgegen.
Auf Autofahrer in Berlin kommen neue Einschränkungen zu. Seit 7 Uhr ist der Tiergartentunnel wegen Bauarbeiten bis Freitag etwa 18 Uhr komplett gesperrt. Das hat die Verkehrsverwaltung mitgeteilt. Grund sind planmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Die seien regelmäßig notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Zufahrt zum Parkhaus Berlin Hauptbahnhof bleibt über die Clara-Jaschke-Straße weiter möglich. Grundsätzlich wird empfohlen, den Bereich bis Ende der Woche weiträumig zu umfahren. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Das hat der Gouverneur von Minnesota Walz bestätigt. Nach Medienberichten handelt es sich um einen 57-Jährigen, der in der Sicherheitsbranche arbeitet. Die demokratische Abgeordnete Hortman und ihr Mann waren am Samstag in ihrem Wohnhaus getötet worden. Bei einem weiteren Schusswaffenangriff wurde ein demokratischer Politiker sowie dessen Ehefrau verletzt. Die Behörden gehen von einem politischen Motiv aus. Im Fahrzeug des Tatverdächtigen wurde eine Liste mit den Namen von Dutzenden Demokraten aus Minnesota entdeckt. In Spanien haben gestern wieder tausende Menschen gegen die Auswirkungen des Massentourismus protestiert. Demonstrationen gab es in Barcelona, Andalusien, dem Baskenland und auf den Balearen. Insgesamt haben mehr als 140 Bürgerinitiativen zu den Protesten aufgerufen. Sie kritisieren, dass Wohnungen an Touristen statt an Einheimische vermietet werden. Außerdem überlaste der Massentourismus die städtische Infrastruktur und führe zu Müllproblemen und Wasserknappheit. Die größte Kundgebung gab es auf Mallorca. Die Insel hat knapp 1 Million Einwohner. Im vergangenen Jahr waren dort mehr als 13 Millionen Touristen zu Gast. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Der letzte Regen zieht nach Osten ab, dahinter verbreitet trocken mit Sonne, aber auch mal dichten Wolken bei 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 15 und in Köpenick 17 Grad, in Wittstock-Dosse 14 und in Senftenberg 17 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
Ja. Radio 3 am Morgen mit Katja Weber.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie.
Mit diesem Song ist Charles Trenet unsterblich geworden. La Mer. Chantal Chamberlain hat sich daran versucht.
Die Frage des Tages auf Radio 3. Heute mit Mohammed Amjahid.
Luftkrieg im Nahen Osten. In der Nacht zu Freitag hat Israel einen Großangriff gestartet auf Iran, attackiert seither Atomanlagen, Öl- und Erdgasfelder, ebenso wie Ziele in iranischen Städten. Militärs und Atomwissenschaftler wurden getötet. Als Grund gibt Israels Regierung an, Iran könne innerhalb kurzer Zeit eine Atombombe bauen und damit seinem Ziel der Vernichtung des israelischen Staates nahe sein. Der Iran wertet den Angriff als Kriegserklärung und schlägt zurück. Israel erlebt heftige iranische Angriffswellen mit Raketen und Drohnen. Herr Amjahid, Israel beschreibt die eigenen Angriffe gegen Iran als präventiv. Teilen Sie das? Handelt es sich dabei um einen Präventivschlag?
Ein zentraler Punkt bei der Beantwortung dieser Frage ist das Völkerrecht. Also es steht sowieso allgemein seit seiner Entstehung unter Druck, aber wird mittlerweile mit großem Selbstbewusstsein von sehr vielen Staaten missachtet. Viele Völkerrechtler kritisieren das Vorgehen der israelischen Regierung. Ich habe mir das auch nochmal gestern alles durchgelesen. So sagt Dominik Steiger, zum Beispiel Völkerrechtler an der TU Dresden, dass die vom iranischen Regime für Israel ausgehende Gefahr noch zu abstrakt gewesen sei und deswegen die israelische Regierung nicht hätte, wie behauptet, präventiv angreifen dürfen. Und darüber hinaus sei die Tötung von Zivilisten und Wissenschaftlern im Iran auch völkerrechtswidrig. Auf der anderen Seite hat das iranische Regime laut der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA Uran über die erlaubte zivile Nutzung hinaus angereichert, das ist ein Fakt, sich damit der Entwicklung von Atombomben angenähert, während sich das Regime selbst in Teheran jeglichen Kontrollen entzieht. Und alles während, und man sieht, es gehört immer mehr dazu, alles während die israelische Regierung laut Experten selbst Atomwaffen besitzt, ohne dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten zu sein. Also die vergangenen Tage, Monate zeigen, dass es gefährlich ist, dass Benjamin Netanyahu über Atomwaffen selbst verfügt. Und Donald Trump lässt ihn gewähren. Im Nahen Osten gelten mittlerweile Eskalation und Angriff als normal. Und es wird dann zum Beispiel im Sinne eines Angriffs argumentiert, dass im Iran eine Autokratie herrscht und viele Menschen dort gegen das Regime kämpfen. Das stimmt, es rechtfertigt aber völkerrechtlich nicht so einen Angriff, der aus der Sicht des Völkerrechts, aber auch politisch betrachtet, eben kein Präventionsschlag sein kann, eher die Menschen auf allen Seiten in Gefahr bringt. Das sieht man an den hohen Opferzahlen auf beiden Seiten.
Wie, denken Sie, sollte sich jetzt die deutsche Bundesregierung angesichts dieses Konflikts, ist ja untertrieben, Krieges verhalten?
Also eben nicht wie im Gaza-Krieg, lange, lange schweigen oder das auch einfach tolerieren oder gutheißen. Es ist fatal, wenn im deutschen Diskurs allgemein das Völkerrecht für die einen gelten soll und für die anderen nicht. Zu Recht wird ja beim Angriffskrieg auf die Ukraine sehr oft das Adjektiv völkerrechtswidrig vorangestellt. Das aber in anderen Fällen, zum Beispiel jetzt beim Handeln der Netanyahu-Regierung, nicht zu tun, das bekommen ja die Leute auch mit hierzulande. Das lässt das Misstrauen allgemein in die Politik weiter wachsen in allen Bevölkerungsschichten. Deswegen wäre es angemessen, wenn die Bundesregierung einfach sagt, was ist, wenn Bundeskanzler Merz und sein Außenminister Wadephul sich zum internationalen Recht bekennen, sich ohne Wenn und Aber auf die Seite des Völkerrechts stellen würden, auch im Sinne von Diplomatie und Deeskalation.
Mohamed Amjad, haben Sie vielen Dank.
Dankeschön.
Das war die Meinung von Mohamed Amjad zur Frage des Tages auf Radio 3.
Out your mind, baby, tell me it's a Thank you.
Das Manifest war am vergangenen Wochenende in der FAZ zu lesen, in La Repubblica, der Washington Post, im Guardian und vielen, vielen anderen Zeitungen weltweit. Die Rede ist vom Manifest gegen die Rückkehr des Faschismus, unterzeichnet von 400 Intellektuellen weltweit, darunter 31 Nobelpreisträger. Dieses Manifest bezieht sich auf eines der antifaschistischen Intellektuellen von vor genau 100 Jahren. Damals haben es die italienischen Zeitungen Il Mondo und Il Popolo abgedruckt als Anti-Manifest gegen eine Selbstverlautbarung der italienischen Faschisten und gegen Mussolini. Unterschrieben hat dieses neue Manifest der Sozialhistoriker Jürgen Kocker. Er ist emeritierter Professor an der Freien Universität Berlin. Morgen, Herr Kocker.
Guten Morgen.
Warum haben Sie unterzeichnet?
Mir hat der Text eingeleuchtet als eine Verteidigung der in vielen Ländern derzeit stark gefährdeten, bedrohten, in Frage gestellten Prinzipien liberaler Demokratie. Als Wissenschaftler, besonders als Geistes- und Sozialwissenschaftler, hänge ich davon ab, dass Rechtsstaatlichkeit, Freiheit der Diskussion, liberale Demokratie existiert. Und dies war ein Hauptgrund für mich zu unterschreiben, auch wenn ich nicht jede Formulierung selbst so getroffen hätte. Zum anderen ein bisschen Solidarität mit den amerikanischen Kollegen, die sehr unter Druck sind.
Adrian Kreie hat kürzlich in der Süddeutschen argumentiert, wieso er den Begriff Faschismus für Trumps USA für unpassend hält oder zumindest für zu kurz gesprungen. In den USA ist er aber durchaus gebräuchlich aktuell, auch gestern bei den Demos und davor gegen Trumps Faschismus, wie es dann heißt. Halten Sie es für angemessen, als Historiker mit dem Begriff zu operieren?
Was ich beobachte, ist ein Aufschwung rechts des Rechtsextremismus mit populistischen, autoritären, demokratiefeindlichen Dimensionen und faschistischen Elementen. So würde ich es formulieren. Mhm. Faschismus selbst ist mehr als das, was im Augenblick in den USA passiert und auch mehr als das, was in Deutschland die AfD verlangt. Ich werde also vorsichtig mit dem Begriff, sehe aber faschistische Elemente in diesem bedrohlichen Aufschwung des Rechtsextremismus in vielen Ländern derzeit.
Gleich im ersten Absatz werden einige dieser Elemente benannt. Autokratische Herrschaft statt Gewaltenteilung, Unterdrückung der Opposition, kontrollierte Presse, das Verhindern von Frauenrechten, das Zerschlagen von Kämpfen der Arbeiter für wirtschaftliche Gerechtigkeit. Wie erklären Sie es sich, dass Phänomene wie diese 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges manchen und in einigen Gesellschaften sogar einer Mehrheit der Bevölkerung nicht als Schreckensszenario erscheinen, sondern als erstrebenswert?
In den USA erscheint all dies den Menschen vermutlich weniger als bedrohliche Schreckensankündigung, weil dort die Erfahrung der totalitären Diktatur, des Nationalsozialismus oder der Faschismen nicht am eigenen Leib gemacht wurde.
Entschuldigen Sie, Herr Kocker, wenn ich da unterbreche, aber natürlich haben die USA jede Menge GIs nach Europa, nach Deutschland geschickt und auch hier verloren.
Ja, richtig. Und wie? Und das ist wichtig, daran zu erinnern. Aber während Hitler auf die Depression der Weltwirtschaft hier reagierend zur Macht kam, war es dort Roosevelt, der ein Stück von Sozialstaatlichkeit eingeführt hat. Mhm. Also ganz andere Tradition. Gleichwohl wundert man sich darüber. Und es ist ein großes Problem für Historiker auch, zu erklären, warum diese Jahrzehnte von zunehmender Demokratisierung, Liberalisierung, Globalisierung jetzt so seit dem zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts umkippen in eine gegenläufige Bewegung wieder zunehmender Repression und Infragestellung. Hängt vielleicht mit einem Stück Überforderung zusammen. Und es hängt mit dem Strukturwandel der Öffentlichkeit zusammen, der heute sehr viel mehr Chancen für Angriffe auf demokratische, repräsentative Demokratie erlaubt als noch vor einigen Jahrzehnten oder vor 100 Jahren.
Dieser Aufruf, dieses Manifest kommt ganz dezidiert aus Ihrer Zunft, also von Intellektuellen, von Wissenschaftlern, von Akademikerinnen, also der Berufsgruppe, die von Trump-Anhängern gern als elitär, verlogen, abgehoben, diffamiert wird. Sie kennen qua Lebensweg die Harvard University, die University of California, Sie kennen Princeton und die Stanford University von innen. Hätten Sie es für möglich gehalten, dass gerade mal 4 Monate nach Trumps Amtsantritt dieses Wort Faschismus plausibel erscheint, dass jetzt Ihren Kolleginnen, das Forschern gesagt wird in den USA, welche Fragen sie nicht zu bearbeiten haben?
Es war eine große Enttäuschung und hätte man sich vor 1, 2, 3 Jahren nicht erwartet, ich jedenfalls. Und es ist auch eine gewisse Enttäuschung da, dass der Widerspruch, die Opposition, die Resilienz eher behutsam stattfindet bisher, jedenfalls im akademischen Bereich. Umso größer ist das Lob, das die Harvard-Universität verdient, die sich gegen die Regierung zur Wehr setzt, während andere Institutionen klein beigeben. Heute ein Artikel in der FAZ über das Smithsonian Institute, was also Trumps Anspruch der Herrschaft, der direkten Herrschaft in dieser Institution ein ganzes Stück weit entgegenkommt. Also da ist noch, aber es besteht Hoffnung, dass allmählich Gegenkräfte sich formulieren, obwohl sie schwächer zu sein scheinen, als wir alle, die wir USA-Entwicklung immer auch als ein gewisses Vorbild sahen, gehofft hätten.
Ich habe jetzt in diesem Gespräch sehr verengt auf die USA. Ihr Manifest bezieht sich aber auf autoritäre oder faschistische Parteien und Figuren weltweit. Wie sicher ist unsere Demokratie vor faschistischen Feinden?
Sicher wird man nicht behaupten können. Die Chance der Widerstände gegen die Infragestellung liberal-demokratischer Prinzipien ist bei uns größer als in den USA aufgrund der erinnerten Schrecken des Sieges von Faschismus vor 90 Jahren. Und von daher, aber es ist ein internationales Phänomen. Natürlich sollen wir auch Russland nicht vergessen, wo natürlich die Unterdrückung der Freiheiten noch viel eindeutiger und härter stattfindet als im Westen, der sich im Augenblick ein wenig auseinander entwickelt und zerlegt. Insofern ein internationales Phänomen, das aber in den USA, in diesem mächtigen Land mit diesem mächtigen Präsidenten eine besondere Zuspitzung erhält. Und damit haben wir es zu tun.
Sagt der Sozialhistoriker Jürgen Kocker, emeritierter Professor an der Freien Universität Berlin. Er ist Mitunterzeichner des Manifestes gegen die Rückkehr des Faschismus, das am Wochenende von zahlreichen Zeitungen weltweit veröffentlicht worden ist. Haben Sie besten Dank für Ihre Zeit heute früh.
Bitte sehr.
Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Elle se lève chaque matin avec le souffle de la mer. Elle tourne ses idées dans sa tasse de café. Auprès des vagues brodées en blanc, elle travaille sous le vent. Avec ses mains de petit ange, elle dentelle son destin. Olé, mulher rendeira, olé, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Fazer renda, que eu te ensino a namorar. La tête pleine de fantaisie, elle fabrique ses souvenirs. Au fil de ses joyeux sourires, elle se tisse une autre vie. Des festons de sa dentelle ont
des motifs amoureux. Un joli cœur pour les deux paix sur le tissu de sa peau.
Halb neun.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Henrike Leisner an diesem Morgen. Sie haben es vielleicht schon in den Nachrichten bei uns gehört. Am Wochenende ist eine Veranstaltung der Initiative Bad Freienwalde ist bunt attackiert worden von Vermummten.
Die Initiative Bad Freienwalde ist bunt, das muss man vielleicht vorhin noch sagen, das ist ein Bündnis, das sich in Bad Freienwalde für Vielfalt in der Gesellschaft einsetzt. Gestern war da eine Art Straßenfest, könnte man sagen, geplant, gegen Rechtsruck, gegen Hass und gegen Hetze. Ja, da waren so Reden geplant, Musik, Workshops und Stände, also ein bunter Nachmittag bei bestem Wetter. Aber noch bevor diese Veranstaltung überhaupt losgegangen ist, haben, so berichtet die Polizei, um die 15 Vermummte mit Schlagstöcken und anderen Waffen ausgestattete Personen die Veranstaltung gestürmt und mindestens 2 Personen sind verletzt worden. Schlimmeres konnte wohl nur von couragierten Teilnehmern und von Ordnern verhindert werden. Die Polizei war auch schnell da, aber bisher konnte keiner der Angreifer identifiziert werden. Also die Polizei sucht jetzt auch Zeugen zum Geschehen. Dass dieser Überfall, muss man ja eigentlich sagen, politisch motiviert war, ist ziemlich wahrscheinlich. Jule Grinitz von der Initiative Bad Freienwalde ist bunt hat unseren Kollegen von Inforadio berichtet, dass so eine rechte Grundstimmung in Bad Freienwalde ganz generell ein Problem ist.
Wir haben hier eine rechte, aggressive Grundstimmung in der Stadt. Zum Beispiel wurden ein Großteil unserer Plakate entfernt. Und ja, also Menschen, die queer sind, die aus anderen Ländern kommen, die anders aussehen, die links denken und auch handeln, werden hier angegriffen und müssen um ihre Gesundheit und ihr Leben fürchten.
Das hat Julie Grinitz von Bad Freienwalde ist bunt berichtet. Eine ganz kleine positive Nachricht zum Schluss. Das Fest der Initiative fand dann gestern trotzdem statt. Man könnte sagen, dann erst recht.
Bei einer Ausstellung im Jüdischen Museum hier in Berlin habe ich gelernt, dass Menschen mit den Nachnamen Shapiro oder Shapira wohl Ahnen in Speyer haben. Das trifft dann vielleicht auch zu auf Joel Shapiro, ein bildender Künstler aus den USA, der vor allem für seine Skulpturen bekannt geworden ist. Am Wochenende ist er gestorben im Alter von 83 Jahren.
Joel Shapiro, der war auch häufig in Berlin zu sehen, also vor allen Dingen seine Arbeiten. Eine seiner Figuren steht hier an der Friedrichstraße beim Quartier 205. Das ist so eine große, minimalistische und geometrische Bronzestatue, die so ein bisschen aussieht wie ein gekrümmtes Y, wenn du mich fragst. Die einzelnen Teile sehen so ein bisschen wahllos zusammengeschweißt aus. Das war aber eine ganz typische Shapiro-Arbeit. Viele seiner Skulpturen, von denen immerhin über 20 im öffentlichen Raum ausgestellt sind, sehen so aus. Minimalismus war für ihn Zeit seines Lebens ein Thema. Aber auch der Mensch, vor allem die menschliche Figur, die er in stark stilisierter Form, muss man sagen, meist im Zustand einer Bewegung und einer Pose in Skulpturen festgehalten hat. Es lohnt sich, sich das im Internet anzuschauen. Es sind wirklich tolle Sachen. Zu Shapiros bekanntesten Werken zählt die Skulptur vor dem US-Holocaust Memorial Museum in Washington. Shapiro hat mit seinen Arbeiten etliche Preise gewonnen und ist mit seinen Werken in der Kunst wirklich bei vielen Ausstellungen vertreten. Jetzt ist ja, du hast es gesagt, am Samstag im Alter von 83 Jahren gestorben.
Dein Tipp klingt nach Fußball. In der Lettretage in der Berliner Veteranenstraße gibt's heute Klinsmann.
Ja, also nicht Jürgen Klinsmann persönlich, das muss ich vielleicht gleich zum Anfang sagen, aber ein Buch, in dem er eine ganz entscheidende Rolle spielt. Michaela Maria Müller stellt ihr neues Buch vor. Klinsmann, ein Briefroman heißt das. Und das ist, wenn man so will, ein autobiografisches Werk. Sie hat nämlich als junges Mädchen angefangen, Briefe an Jürgen Klinsmann zu schreiben, den sie einfach ganz wunderbar fand. Ich möchte sie da mal zitieren. Cleansee war meine erste Liebe, 1987 auf dem Dorf. An Cleansee mochte ich alles. Den schüchternen Blick, die bäckerblonden Haare, das Golf-Cabriolet, seine Bescheidenheit, die ich in seinem Lächeln vermutete und natürlich sein Stürmertum auf dem Platz. Ja, und das, obwohl sie gar kein Bayern-Fan war, sondern nämlich, obwohl sie Bayern-Fan war und eher Spieler beim VfB Stuttgart. Michaela Müller erzählt auch, dass es gar nicht so leicht war, Fußball-Fan zu sein als Mädchen auf dem Land. Also gibt es ein bisschen was zu erzählen in ihrem Buch, aus dem liest sie heute Abend. Und es sind dann auch noch zwei Gäste da, nämlich die Journalistin Birgit Fuß und die Musikerin und Schauspielerin Christine Nichols sind da. Und sie diskutieren über Feminismus, Frau und Fan sein, allein und anders sein und über Fußball und Musik. Um 19.30 Uhr geht es in der Lettre Charge in der Veteranenstraße los. Die Tickets kosten 11, ermäßigt 4 Euro.
Besten Dank auch für die Empfehlung.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Der gute Salon. Der Salon von Petra Gute. Im Studio 14, der RBB Dach Lounge. Dort oben befragt die RBB Kulturjournalistin Kulturmenschen aus Berlin und Brandenburg. Dieses Mal die Kulturmanagerin Andrea Zietschmann. Sie leitet seit 8 Jahren die Geschicke der Berliner Philharmoniker. Als Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker. Wofür sie die Phillies am meisten bewundert und was sie aus jedem einzelnen Konzertabend heraushört, das und noch viel mehr wird sie erzählen. An ihrer Seite zu Gast der Geiger Philipp Bohnen, Philharmoniker seit 17 Jahren. Der Gute Salon mit Petra Gute am Mittwoch. Sie möchten dabei sein? Es kostet Sie nur eine Anmeldung auf radio3.de, wie es euch gefällt.
Thank you. stable and sure, constant in our purpose. And what we have is shaken, not breaking, just shifting. Like show tide, we're caught in, caught in the motion of changing, falling over.
Briony German Pinto hören wir hier. Moving Forward, so heißt der Titel. Die Nachrichtenbilder zeigen enorme Schäden in Iran. Die Angriffe Israels, die am Freitag begonnen hatten, die halten an. Mehr als 200 Menschen sind nach iranischen Angaben getötet worden, mehr als 1000 verletzt. Auch der Chef des Geheimdienstes der iranischen Revolutionsgarden soll getötet worden sein, ebenso wie sein Stellvertreter. Nachrichtenbilder zeigen lange Schlangen vor Tankstellen und auf den Straßen, die rausführen aus Teheran. Bloß weg hier, scheinen die Menschen zu denken. Hier bleiben könnte tödlich sein. Benjamin Weber kann als Korrespondent gerade nicht aus Iran berichten. Er ist uns jetzt aus Istanbul zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Weber.
Guten Morgen, Frau Weber.
Teheran brennt, hat Israels Verteidigungsminister Katz auf der Plattform X geschrieben. Was bedeutet das für Irans Bevölkerung, dass Teheran und, wie wir ja wissen, nicht nur Teheran brennt?
Ja, das hat sich bezogen auf diese Nacht vor, also auf die vorletzte Nacht. Da hat Israel diese Öldepots angegriffen, hatte vorher gesagt, wenn ihr uns nochmal angreift, dann wird Teheran brennen. Und dann hat man eben diese riesengroßen Öltanks angegriffen. Dann hat es wirklich gebrannt. Also hochhaushohe Flammen sozusagen. Ja, was bedeutet das? Also es erhöht auf jeden Fall den Druck auf das iranische Regime in dieser Situation, dass Israel so ungehindert eigentlich angreifen und Sachen zerstören kann im Iran. Und das ist jetzt sicherlich auch ein Grund, warum, Sie haben es ja schon gesagt, so viele Leute jetzt versuchen, auch Teheran zum Beispiel, aber auch andere Städte zu verlassen. Gestern haben wir auch gesehen, gab es diese Evakuierungswarnungen von Israel. Das kennen wir ja zum Beispiel auch aus Gaza oder auch aus dem Libanon-Krieg von letztem Jahr. Dass man dann so eine Nachricht schickt, so bei Twitter oder so, und dann wird gesagt, hier greifen wir gleich Waffenlager an in Teheran. Wenn Sie in der Nähe eines Waffenlagers wohnen, dann bitte schnell weg.
Und woher sollte ich wissen, wenn ich in der Nähe eines solchen Lagers wohne?
In der Tat, das wollte ich, also es gibt, ich habe dann auch mit unseren Kollegen vor Ort gesprochen, die wissen teilweise gar nicht, ob sie in der Nähe eines Waffenlagers wohnen oder nicht. Und das erhöht natürlich auch diese Unsicherheit. Und noch dazu kommt ja auch, es gibt in Teheran und im Iran keinen Sirenenalarm und auch keine Bunker.
Das heißt, die Möglichkeiten, sich in Sicherheit zu bringen, die tendieren gegen null. Einzige Möglichkeit ist, gefährdete Regionen unmittelbar, nachdem so eine Warnung eingegangen ist, zu verlassen.
Genau, also man kann natürlich noch sozusagen vorsorglich sich in die Metrostation flüchten. Die waren aber tagelang geschlossen nachts. Jetzt sind die wohl geöffnet worden. Da kann man dann sich entscheiden, die ganze Nacht zu verbringen. Aber das haben viele Leute eben auch nicht getan, sondern harren in ihren Häusern aus. Und gerade in den ersten beiden Nächten haben wir eben auch viele Angriffe gesehen in Teheran. Die waren dann wohl gezielt auf militärisches, ranghohes Personal, die auf Wohnhäuser unternommen worden sind, wo Wohnhäuser attackiert worden sind. Da sind natürlich dann auch zivile Opfer zu beklagen gewesen.
Große Teile der iranischen Bevölkerung stehen dem Mullah-Regime sehr kritisch gegenüber und es werden vor allem Militäranlagen, Atomanlagen bombardiert, aber wie Sie es gerade gesagt haben, tatsächlich auch jede Menge zivile Opfer getötet. Wie bewertet die Bevölkerung jetzt diese Angriffe aus Israel?
Ja, also ich würde sagen, die Bevölkerung hat Angst vor diesen Angriffen, hat eine gewisse Panik und also bewertet die sozusagen in erster Linie als Sicherheitsrisiko, würde ich das jetzt mal sagen. Und diese Aufrufe von Benjamin Netanyahu an die iranische Bevölkerung, die Angriffe jetzt als Chance zu sehen, gegen das Regime aufzustehen, das ist aus allen Gesprächen, die ich geführt habe, wird das nicht ernst genommen. Man sieht die Israelis nicht als Befreier, sondern man sieht sie einfach jetzt hier als die große, ja, als das große Sicherheitsrisiko, diejenigen, die angreifen und jetzt dafür zuständig oder verantwortlich sind, dass es eben zivile Opfer gibt. Ich glaube, diese Aussage von Netanyahu ist wahrscheinlich auch eher an die internationale Community gerichtet gewesen, als jetzt an die Menschen im Iran. Das bedeutet trotzdem nicht, dass jetzt die Ablehnung gegenüber des Regimes innerhalb des Landes jetzt weniger geworden ist. Das ist ja klar. Also das wissen wir ja, das ist schon lange stabil, in sehr hohen Zahlen, wie viele Leute das eigentlich ablehnen. Aber die letzten Proteste sind niedergeschlagen worden und ich sehe jetzt aktuell einfach gar kein Anzeichen dafür, dass es jetzt gerade neue Proteste gibt.
Womit rechnen Sie für die nächsten Tage oder Wochen? Wagen Sie eine Prognose?
Ich denke, man muss sich da so ein bisschen auf die Aussagen aus Israel stützen, die schon sagen, also es gibt offensichtlich einen Plan. Die Ziele verändern sich ja auch nach und nach. Also ich denke, der wird durchgezogen. Die haben ja irgendwie gesagt, es kann auch noch Wochen dauern, dieser Krieg jetzt, diese neue Front. Jetzt haben wir heute Morgen gesehen, dass der iranische Außenminister eine etwas längere Botschaft abgesetzt hat. Zwischen den Zeilen liest man da schon so ein Angebot im Sinne von, wenn ihr aufhört, uns zu beschießen, sind wir auch bereit, wieder über unser Atomprogramm zu verhandeln. Aber mein Eindruck ist, dass das jetzt erstmal weitergeht. Also Israel hat vorgestern angefangen, auch die Energieinfrastruktur im Iran ins Visier zu nehmen. Und ich habe den Eindruck, das sagen die ja auch, dass sie da noch nicht fertig sind. Und von daher glaube ich eigentlich, dass uns da noch so 1, 2, 3 Wochen Krieg mindestens mal bevorstehen.
Das berichtet Benjamin Weber, zugeschaltet aus Istanbul, über die iranische Sicht auf die israelischen Angriffe. Und mit unserer Korrespondentin in Israel bin ich in wenigen Minuten verbunden. Besten Dank Ihnen, Herr Weber.
Vielen Dank. Tschüss.
Had to dip out and into my zone. Listen closely, what's that sound? Rising up from the underground. The heads ain't lost, but it ain't been found. Ain't in the habit of sticking around. Ain't in the habit of sticking around.
than I've been poor. You have no say no more. I walk these lands with open mind and eyes. I find the more conclusions, the more I just feel confined. No more wasting time on your negative vibes, trying to stay aligned. I'm trying to stay aligned, stay aligned. Listen closely, what's that sound? Rising up from the underground. The heads ain't lost, but it ain't been found. Ain't in the habit of sticking around. Ain't in the habit of sticking around. Listen closely, what's that sound? Rising up from the underground. The heads ain't lost, but it ain't been found. Ain't in the habit of sticking around.
Green Tea, Peng, Stuck in the Middle. Die Zeichen stehen weiterhin auf Eskalation. Nach dem Angriff Israels auf Iran in der Nacht zum Freitag schlägt Iran weiterhin zurück mit Drohnen, mit Raketen. Inzwischen sind seit Freitag 23 Menschen in Israel getötet worden, viele von ihnen bei einem Angriff auf ein Wohngebiet südlich von Tel Aviv. 35 Menschen werden aktuell noch vermisst. Iran meldet seit Freitag mindestens 224 Tote durch israelische Angriffe. In Israel, in Tel Aviv, erreiche ich jetzt Bettina Meyer. Guten Morgen, Frau Meyer.
Ja, guten Morgen.
Ihr Kollege gestern Abend in der Tagesschau, der musste aus dem Schutzraum heraus berichten. Wie sieht das jetzt bei Ihnen aus? Wie ist die Situation heute Morgen in Israel?
Also ich sitze tatsächlich auch noch im Schutzraum, aber auch, weil ich hier von hier senden kann und das auch in so einem Fall. Allerdings sind wir heute Morgen um 4 wieder von der Sirene aufgeschreckt worden und es waren wirklich sehr, sehr heftige Angriffe, die wir gesehen haben hier aus dem Iran. Es sind wieder viele ballistische Raketen auch im Großraum Tel Aviv und da sind einige eingeschlagen. Ich konnte Detonationen direkt hören. Hier in der Nähe hat es mehrere direkte Treffer gegeben, unter anderem in einem 20-stöckigen Wohnhaus, wo 5 Menschen gestorben sind. Und es heißt jetzt hier in den Medien auch, dass 3 davon in einem Bunker waren. Das heißt, man sieht, dass die Durchschlagskraft so groß ist, dass es auch Menschen trifft, die sich in einem Bunker schützen können. Das war ja hier auch immer das Argument, in Israel kann man sich schützen, weil man einen Bunker hat und Sirenenalarm, wo es woanders nicht so ist. Mhm. Also man muss sich vorstellen, so eine Rakete, so eine Halber-Scharkan-Rakete, ich habe selber mal daneben gestanden, die passt in 2 Klassenzimmer. Und wenn da hunderte Kilo Sprengstoff drauf sind, dann reicht es, wenn nur 1 oder 2 oder 3 durchkommen und die direkt ein Wohnhaus treffen, dann stürzt das komplett ein. Es kann auch dazu führen, dass ganze Stadtviertel kaputt gehen. Wir haben heute Morgen von der Kollegin gehört, dass ihre Fenster fehlen in der Wohnung und nicht nur bei ihr, auch die Nachbarn haben dasselbe und da ist auf der Straße eine Rakete direkt eingeschlagen und das hat dazu geführt, dass das ganze Viertel die Fenster verloren hat.
Israel verfügt ja über den sogenannten Iron Dome, die eiserne Kuppel, also ein extrem effizientes Flugabwehrsystem, das Raketen, das Granaten ja eigentlich sehr zuverlässig abfängt. Wieso ist dieser Schaden jetzt trotzdem so groß?
Ja, also es ist so, dass der Iron Dome im Grunde nur für Kurzstreckenraketen gedacht ist. Der kann eigentlich nicht in so großer Höhe und in großer Weite abfangen. Dafür gibt es hier andere Abfangsysteme, die nennen sich zum Beispiel Davidsschlinge oder auch Arrow-System. Das hatte ja auch Deutschland im Visier, es zu kaufen. Und das kann dann schon mal in 200 Kilometer Entfernung auch abfangen. Mhm. Dazu gehört dann auch noch ein US-System, das hier auch vor Ort ist, eines der besten der Welt. Das nennt sich THAAD. Also die sind hier alle im Einsatz. Und dennoch kommen Raketen durch. Das liegt auch daran, dass wenn dann eine Salve von 100 Raketen auf einmal geschossen wird, dass das dann vielleicht so ein Abfangsystem auch überlasten kann.
Die Israelis wachsen auf mit Raketenalarm. Sie sind geübt im Nutzen der Schutzräume der Bunker. Aber diese Heftigkeit der iranischen Reaktion auf den israelischen Angriff ist wirklich ungewohnt. Wie stehen die Israelis zum Angriff ihrer Regierung, ihrer Armee auf Iran?
Also bisher sind die wirklich alle hier wirklich abgebrüht, muss man sagen. Es hat auch jetzt vor diesen Angriffen Menschen gegeben, die gesagt haben, wenn hier eine Rakete der Houthis hierher kommt, dann gehen wir schon gar nicht mehr in den Bunker. Wir bleiben einfach am Essenstisch sitzen und essen weiter. Tatsächlich, aber das ist jetzt ein anderes Kaliber. Es hat auch jetzt andere Frühwarnsysteme noch gegeben. Die Menschen nehmen das jetzt ernst, weil sie die Schäden einfach sehen. Der Rückhalt in der Bevölkerung, der war aber für Netanyahu, der war aber auch schon vor diesen Angriffen nicht besonders groß. Hier sind die Menschen auf die Straßen gegangen, haben protestiert, er soll endlich zurücktreten oder abgesetzt werden. Das ist nicht passiert. Also wenn er heute gewählt werden würde, würde er nicht wieder gewählt werden, so sagen Umfragen. Wenn er jetzt im Iran punkten kann und eine Bedrohung ausschaltet, nämlich die atomare Bedrohung, würde sich hier viele in Israel, das muss man auch verstehen, sich wirklich Sorgen machen, dass der Iran hier wirklich irgendwann eine Atombombe auf Israel abfeuert, dann könnte er möglicherweise punkten. Nächstes Jahr sind Wahlen und in Gaza, da ging es für ihn überhaupt nicht voran bis zuletzt. Und wenn es ihm jetzt gelingt, den Schauplatz zu verlagern, das hat er ja getan, dann könnte das ein Vorteil für ihn sein.
Heute beginnt der G7-Gipfel in Kanada. Die G7 aktuell so geschwächt wie lange nicht. Rechnet in der Region irgendjemand damit, dass von diesem Gipfel ein Impuls in Richtung Eindämmung dieses Krieges ausgeht?
Ja, ich denke, dass viele das sehr begrüßen würden und sich freuen würden darüber. Aber da denkt momentan keiner daran. Viele kehren hier erstmal die Scherben zusammen. Aber natürlich, das wäre vielleicht eine Chance von außen, wenn er jetzt nochmal durch andere diplomatische Kanäle vermittelt wird. Ich weiß auch, dass Katar und Oman als sich als Vermittler angeboten haben, dass Donald Trump auch noch versucht, vielleicht einen Waffenstillstand zu erreichen. Aber da würde ich jetzt nicht so viele Hoffnungen draufsetzen. Denn die USA, es war ja bis zuletzt im Gespräch, dass die vielleicht noch einsteigen in diesen Krieg.
Unser Korrespondent aus Istanbul hat eben gerade berichtet, dass der iranische Außenminister auf X eine Nachricht abgesetzt habe, die sich als Verhandlungsbereitschaft zumindest zwischen den Zeilen interpretieren ließe. Welche Prognosen haben Sie für die nächsten Stunden und Tage? Womit rechnen Sie?
Da wäre ich nicht so sicher, ob das nicht vielleicht auch eine Ablenkungsstrategie ist. Ich glaube dem nicht so recht. Also wenn man jetzt jedenfalls nach Israel schaut, da gibt es hier keine versöhnlichen Töne. Der Verteidigungsminister Katz hat jetzt nach dieser Nacht hier den obersten Führer in Teheran direkt angegriffen, hat den arroganten Diktator und feigen Mörder genannt und hat jetzt auch noch gedroht im Internet, die Einwohner Teherans werden den Preis dafür zahlen und zwar bald. Das heißt, wenn das jetzt tatsächlich Israel bewusst sagt, auch gegen die Zivilbevölkerung Angriffe zu richten, dann wäre das nochmal eine Kehrtwende. Bisher hat Israel darauf gesetzt, dass die Bevölkerung nicht angegriffen wird in Israel, sondern nur militärische Ziele. Das wäre dann tatsächlich noch eine weitere Eskalation.
Berichtet für uns Bettina Meyer, ARD-Korrespondentin in Tel Aviv. Besten Dank für den Bericht und alles Gute für Sie.
The woman whispered pleadingly, do you love me? Do you think I'm pretty? The worm inside her head tossed and turned, chewed and churned. Her love is only being loved. Her being
Wer wird denn schlafen, wenn es um gute Geschichten geht? Um gute, gute Nachtgeschichten. Die erzählen das Konzerthorsorchester Berlin und Chefdirigentin Joanna Malwitz und Podcaster Matze Hilscher bei der Night Session. Das Konzert taucht ein in John Dowlands Lacrimae Antiquae, in Bryce Dessners Lacrimae für Streichorchester, in Michael Dougherty's Metropolis Symphony oder Pauline Oliveros The Tuning Meditation. Von Debussy, Mahler und Beethoven gibt es zur Nacht Vertrautes zu hören. Joanna Malwitz leitet das Konzerthausorchester und begleitet das Publikum als Moderatorin. Die Night Session am Samstag im Konzerthaus Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
9 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei sind am frühen Morgen iranische Raketen in mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Auch auf das Zentrum des Landes gab es Raketenangriffe des Iran. Unmittelbar davor hat Israel nach eigenen Angaben Raketenstandorte im Iran beschossen. Bei den gegenseitigen Angriffen gab es Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Schon gestern Abend sind in Teheran unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen worden. Außerdem wurden der Geheimdienstchef und sein Stellvertreter getötet. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat für morgen eine Videokonferenz der EU-Außenminister zur Entwicklung im Nahen Osten einberufen. Der Eskalation im Nahostkonflikt wird auch Thema beim G7-Gipfel in Kanada sein. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute für 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist schon in Kananaskis in den Rocky Mountains. Für ihn zählen auch die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs und der Zollkonflikt mit den USA zu den zentralen Themen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Außerdem sind Staats- und Regierungschefs weiterer Länder als Gäste dabei, unter anderem aus Indonesien, Brasilien und Mexiko. In Polen wird heute ein Gedenkstein für Opfer von Nazi-Verbrechen in Polen enthüllt. Entschuldigung, in Berlin. Dazu wird in der Nähe des Kanzleramts ein Findling aus Mecklenburg-Vorpommern platziert. Tim Korge, RBB 24.
An der Zeremonie will unter anderem der regierende Bürgermeister Wegner teilnehmen. Der große Stein liegt auf dem Gelände der früheren Krolloper. Dort hatte Adolf Hitler 1939 den Überfall auf Polen verkündet und damit den Zweiten Weltkrieg begonnen. Der Direktor des Deutschen Polen-Instituts Löw sagte, Polen habe im Kampf gegen die deutschen Besatzer unermessliche Opfer erlitten. Das endlich zu würdigen sei wichtig, damit sich beide Länder einander weiter annähern können.
Brandenburgs Innenminister Wilke hat den Angriff auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt verurteilt. Dabei hatten Vermummte gestern mehrere Menschen attackiert, die